Ja, ich schaue mit Schrecken auf die Zeit. Wir sind bei Swedenborg in London. Ihr wisst natürlich, dass er noch eine weitere Karriere vor sich hat. Ich habe nun allerdings viel vorgegriffen, sodass wir durchaus schon den gesamten Swedenborg vor Augen haben. Was macht man, wenn man studiert hat und eine Bildungsreise hinter sich hat, die einen nach London führt? Also ich muss dazu sagen, London hatte zu der Zeit bereits so an die Millionen Einwohner und Brunsbo eben so ein paar tausend Einwohner. Das war also wirklich eindrücklich für ihn. Er hat da die Wissenschaft aufgenommen. Er hat versucht, also London als Seefahrernation hatte ja ein ganz großes Problem, dass immer, wenn die nicht gerade an den Küsten lang segelten, sondern ein bisschen weiter weg, sie den Längengrad nicht bestimmen konnten. Den Breitengrad konnte man ganz gut bestimmen, aber den Längengrad konnte man nicht bestimmen. Und da sind manche Schiffe, die also kostbare Ladung hatten, also bevor sie entladen konnten, untergegangen, sodass für England eine Wichtigkeit bestand, eben den Längengrad auf See bestimmen zu können. Und für Swedenborg, wie wir gesehen hatten, auch. Er hat ja beim ersten Mal mit der Sandbank Probleme bekommen. Da hätte er bessere Karten gebraucht und eventuell auch eine Längengradbestimmung. Und solcher Probleme hat sich Swedenborg in London angenommen. Er hat Flamsteed besucht, der also da dieses königliche Observatorium, das extra eingerichtet wurde, um das Längengradproblem zu lösen, den hat er besucht und andere. Halley hat er besucht in Oxford. Und ist also vollgepumpt mit wissenschaftlichen Ideen, mit mechanischen Ideen, die er auch stolz zusammenstellt. Da sind auch U-Boote bei, da sind Fluggeräte bei, da sind aber auch Maschinenpistolen dabei, wie man besser sich umbringen kann, wenn man nun schon Krieg führt halt und all diese Dinge, wo man also versucht, die junge Mechanik nutzbringend für die Menschheit einzusetzen. Er ist als Mathematiker weitergebildet, er hat sich in Paris, also den letzten Schreier mathematischer Literatur verschafft. Er hat sich in Integralrechnung eingearbeitet und wenn er in Schweden ist, wird er das erst Algebra in schwedischer Sprache veröffentlichen. Und so kommt er also wieder in Schweden an und Schweden ist ausgeblutet durch die Kriege von Karl XII., also finanziell ausgeblutet, personell ausgeblutet, alles, was einigermaßen Krieg führen kann, ist eingezogen. Nach so vielen Niederlagen braucht man immer wieder junges Blut. Sodass also Schweden eigentlich sozusagen da niederliegt, nur Swedenborg hat es noch nicht mitbekommen und kommt also dann schließlich wieder in Schweden an, über die Bildungsreise könnte man viel erzählen, und will nun den Entwicklungsrückstand Schwedens also aufholen, nach Möglichkeit in 10 Monaten, nicht wahr? Dass das schief geht, kann man sich gut vorstellen. Er macht den Vorschlag, dass an seiner Universität in Uppsala, wo die klassischen Wissenschaften gut bezahlt sind und wo man also Theologen hat, Philosophen hat und so weiter, dass man dort eine Professur für die neue Wissenschaft der Mechanik einrichten sollte. Aber woher soll man das Geld nehmen für einen Professor? Er schlägt doch gleich sich als Professor natürlich vor. Da ist er wenig zimperlich. Er ist der Meinung, er kann es eigentlich am besten. Und das Geldproblem kann man schon lösen. Man müsste eigentlich nur die Professoren, die die weniger wichtigen Lehrstühle besetzen, welche das sind, kann man sich auch vorstellen, also deren Gehalt so um ein Viertel etwa kürzen und damit käme dann ein Gehalt für ihn zustande. Er schreibt das freundlicherweise nicht zuerst an die weniger wichtigen Professoren, sondern an Benzelius. Und wenn als der den Brief gelesen hat, sagt er also, lass das sein, du kriegst nie wieder eine Chance hier, wenn dein Vorschlag durchkommt, sodass Benzelius das Schlimmste verhindert. Außerdem will Swedenborg ein Observatorium bauen, der war bei Flamsteed in London, da wo also in Greenwich heute der Nullmeridian durchgeht und hat gesehen, wie man Sterne beobachtet und so weiter. Und in Schweden gibt es kein einziges Observatorium und will also sich stark machen, ein Observatorium einzurichten in Schweden, um da wenigstens mal die Sterne ein bisschen zu beobachten. Klappt aber auch nicht. Und so landet er eigentlich einen Fehltreffer nach dem anderen und man weiß eigentlich gar nicht, wie dieser ambitionierte Mann überhaupt in die Karrierelaufbahn eingefädelt werden soll. Voll mit Ideen, auch wegweisenden Ideen, die später alle umgesetzt werden, aber zu seiner Zeit keine Chance haben, aber letztlich in einem Land zurückgekehrt, das für ihn eigentlich keine Entwicklungschancen hat und sich mitten im Krieg befindet. Also eine von den Sachen, die er dann in dieser Zeit macht, ist er da auch noch auf eigene Kosten, wenn er schon kein Observatorium bauen kann und so weiter, wenn er keine Professur für Mechanik bekommt, dann kann er wenigstens all das, was in seinem Kopf vorgeht, in einer Zeitschrift veröffentlichen. Und er knüpft diese Beziehung zu Polhelm an, also diesen Mechanikus da, der in Schweden noch recht bekannt ist, ein paar Denkmäler hat, der nicht gut rechnen konnte, der hat sozusagen als praktischer Tüftler die ganzen Maschinen sozusagen zurechtgebaut sich. Und bei denen tritt er in die Lehre ein. Und die beiden geben dann die erste wissenschaftliche Zeitschrift Schwedens heraus, in der Maschinen, mechanische Maschinen erfunden, beschrieben werden und die auch durchgerechnet sind von Swedenborg und so weiter. Und Swedenborg bringt auch einige eigene Erfindungen rein, die nützlicher Natur sind, den Bergbau beispielsweise, dienen Fördermaschinen, die die Gesetze der Mechanik anwenden und damit die Arbeit der Menschen unter Tage erleichtern und so was alles. Aber auch Hörrohre für Schwerhörige sind dort veröffentlicht und unter anderem sein berühmtes Fluggerät ist da veröffentlicht, wo ihm Polhammer davon abrät, sagt er, davon lass mal doch lieber die Finger von, also die krachen alle auf den Boden und du erzeugst mehr Tote als Fliegende, wenn du das machst und so weiter. Aber Swedenborg hat das Fluggerät doch veröffentlicht und das erinnert eigentlich so ein bisschen an den Gleiter von Lilienthal und ist heute also eine sehr bekannte Sache von Swedenborg, die auch in einigen Museen der Welt steht und als Vorläufer sozusagen für die Idee von festen Tragflächen steht. All das ist in diesem Daedalus Hyperboreus veröffentlicht. Und dieser Daedalus Hyperboreus führt dann dazu, dass der König Karl XII., der nun gerade Krieg führt und immer nach einer Wunderwaffe sucht, sage ich jetzt mal, natürlich solche Talente gebrauchen kann und Swedenborg nimmt, um da eventuell doch noch eine Wende in diesem großen nordischen Krieg hinzubekommen. Und Swedenborg schafft es auch, einige militärische Meisterleistungen hinzubekommen, die auf mechanischen Kenntnissen beruhen. Trockendock wird gebaut, Wasserwege werden verbessert, einige Schiffe werden über Land befördert, um den Gegner an einer Stelle zu überraschen, wo er das gar nicht vermutet. Und all das führt dann schließlich dazu, dass der Karl XII., der also das Talent dieses jungen Mannes erkannt hat, ihm eine Stelle verschafft als Bergwerksassessor. Karl XII. War ein absolutistisch regierender Herrscher, also wie Ludwig XIV., Louis XIV. In Frankreich. Der musste nicht so viele Behörden fragen, um irgendwie jemanden einzusetzen, sondern der hat es einfach mal verordnet und dann musste man das irgendwie schlucken, die Kröte. Und so ist Swedenborg also als Assessor extraordinarius, als außerordentlicher Assessor, in die oberste schwedische Bergbaubehörde Kraftbefehl von Karl XII. Gekommen. Er hat die Stelle zwar zunächst noch nicht angetreten, weil er eben mit Karl XII. Versucht hat, den Krieg da noch in sozusagen unter Dach und Fach zu bekommen. Und bei diesem Krieg stirbt dann auch Karl XII. Der bekommt eine Kugel, von der man heute noch nicht weiß, ob die von Feind oder Freund stammten. Denn die Schweden waren den Krieg langsam eigentlich überdrüssig und merkten noch, das wird nichts mehr mit dem Krieg. Und dann hat sich wahrscheinlich ein Soldat irgendwie mal überlegt, naja nun, also wie viele Feinde muss ich eigentlich noch abschießen, um den Krieg zu beenden? Oder ist es nicht besser, den da abzuschießen, dann ist der Krieg schneller zu Ende, nicht wahr? Also Karl XII., den eigenen König. Sodass man vermutet, dass die Kugel, die Karl XII. Getroffen hat, eventuell von einem eigenen Soldaten stammte. Und damit war der Krieg dann eigentlich auch fast beendet. Und Swedenborg war aber rechtzeitig noch zum Assessor Ordinarius berufen worden. Und nun war er das. Aber wie gesagt, der Karl XII., der hat die anderen Assessoren nicht befragt, ob sie den überhaupt haben wollen, den Swedenborg. Und man kann sich vorstellen, der König ist tot. Emanuel klopft an und sagt, hallo, hier bin ich, Leute. Nicht wahr? Ich bin euer neuer Assessor. Die den natürlich nicht gerne aufgenommen haben. Der musste also erstmal kostenlos arbeiten da. Wenn er den Platz warm halten wollte, dann haben sie ihm gesagt, wir haben gerade kein Geld, wisst ihr, wir haben Krieg geführt, nicht wahr? Also wenn, dann mach hier kostenlos mit. Und dann musste er auch unter Beweis stellen, dass er da nicht nur von Karls Gnaden, sondern auch aufgrund von Fähigkeiten Assessor wird. Assessor muss sich also sozusagen, also muss Spießruten laufen. Es braucht also geschlagene 8 Jahre, bis er das erste Mal Gehalt bekommt an dieser obersten Bergbaubehörde. Und bevor er dann aufsteigt, vergehen noch ein paar Jahre. Und als sie ihm dann zum Schluss, da ist er schon sehr, anbieten, dass er die oberste Stelle bekommt, da sagt er, Leute, ich habe jetzt was anderes zu tun. Ich will die geistige Welt erforschen und bekommt einen ehrenhaften Abschied letztlich. Also er hat sich bewährt in der Bergbaubehörde, aber ein einfaches Brot war das nicht. Die Swedenborgianer haben die Englischsprachigen die Akten in schwedischer Sprache durchforscht, die also geführt wurden bei den Sitzungen. Und das war nicht sozusagen so ein Job, wo man einmal im Monat hingeht zur Bergbaubehörde, sondern von Montag bis Samstag und ohne Ferien. Wer also Ferien haben wollte, der musste die beantragen. Swedenborg hat die auch öfters beantragt. Da hat er wieder sich an den König gewandt und hat gesagt, ich habe was Wichtiges zu tun, kannst mir nicht mal einen Urlaub gewähren. Und dann war er wieder für ein paar Jahre weg. Also für Urlaub hat er schon gesorgt, nur so einfach war das nicht. Die hatten also sehr viel zu tun in dieser Bergbaubehörde, technische Verbesserungen, Rechtsstreitigkeiten, die man erledigen musste, wem gehören welche Dinge und wie legt man Maßeinheiten fest und welche Preise und wie ist der Außenhandel mit diesen Kupferbergbau und so weiter, alles. Also die waren da wirklich oberste ministeriale Ebene sozusagen. Und Swedenborg hat da also wirklich gestandene Arbeit geleistet. Und muss sich, wie gesagt, zunächst mal ja eigentlich erstmal zeigen, dass er nicht nur da rechnen kann, das ist ganz schön und gut, aber dass er auch vom Bergbau was versteht. Und so sind seine ersten Veröffentlichungen, die er dann eben herausgibt, eigentlich mineralogischer Natur. Er beschäftigt sich mit Bergbau, er reist in die Bergbauregionen Schwedens, er reist in die Bergbauregionen Deutschland, er besucht den Harz, er besucht die Minen, er erforscht die Schmelzmethoden, die angewandt werden, um ein Maximum aus diesem Eisenerz oder den anderen Erzen herauszuholen. Und schreibt Bücher darüber, die also der Förderung des schwedischen Bergbaus dienen. Er macht sogar den Vorschlag, die bisher angewandten Schmelzmethoden mit seinen Vorschlägen, wie man schmelzen sollte, auf eigene Kosten zu vergleichen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals, um dann zu beweisen, dass er einen besseren Schmelzvorgang entwickelt hat. Aber irgendwie hat der Kerl eigentlich immer Pech. Ich war selbst dieser wirtschaftlich interessant klingende Vorschlag, das Schmelzverfahren anzuwenden, um mehr Eisen aus dem Erz zu holen. Selbst da setzen sich konservative Geister durch, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, wieso sollen wir das jetzt anders machen? Und das reicht ja eigentlich auch aus, wir haben hier genug Eisenerz und wenn du da sagst, 10% mehr, naja. So, dass er mit seinen Vorschlägen nie durchkam und das bleibt eigentlich bis in seine Seherphase so, nicht wahr? Seine Theologie ist eigentlich auch seiner Zeit voraus, und hat Einblicke, die, von der ich eigentlich denke, dass sie in ihrer Schlagkraft und in ihrer Weite noch längst nicht erkannt sind. Vielleicht sind sie zu konservativ eingepackt, zu theologisch eingepackt, sodass eigentlich nur Liebhaber und Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, diesen Eisen, diesen Metallen, diesen edlen Metallen, die in seinen theologischen Werken enthalten sind, allmählich auf die Spur kommen. Er vergleicht ja später auch in seinen theologischen Werken die Zeitalter mit verschiedenen Metallen. Das goldene Zeitalter, das silberne Zeitalter, das bronzene Zeitalter, glaube ich, sagt er. Und sagt, so wie die Metalle allmählich abgestiegen sind in ihrer Wertigkeit, so ist eigentlich auch der menschliche Geist abgestiegen. Gold ist die Liebe, Silber ist die Weisheit und dann geht es immer weiter runter. Und er hat sozusagen in seiner theologischen Phase auch versucht, aus dem den Erdreich abgewonnenen Gesteinen das edle Metall rauszuschmelzen. war diese Gesteine, die in den Gebirgsmassiven der Geisteskultur der Menschheit erhalten sind, das ist eben das schriftstellerische Erbe, das Swedenborg ja durchforstet hat. Er hat Aristoteles gelesen, er hat Plato gelesen, er hat Newton gelesen, die neuen Weisen sozusagen. Er hat auch Kirchenväter gelesen, er hat Aristoteles gelesen beispielsweise. Und natürlich hat er die Bibel gelesen. Da hat er sich sogar viele, viele Jahre seines Lebens Zeit genommen, um Hebräisch zu lernen, um Griechisch zu lernen. Und nach seiner Berufungsvision hat er noch viele Jahre Indizes geschrieben, um sich vorzubereiten, um zu präparieren, um aus diesem Gestein der Menschheitsüberlieferung, nämlich dem Alten und dem Neuen Testament, um auch aus diesem Gestein sozusagen das wertvolle Metall, nämlich den inneren geistigen Sinn, auszuschmelzen, sodass ihm, denke ich, sein harte Arbeit in das Bergbaugewerbe gezeigt hat, dass man hier aus dem Inneren der Erde, aus dem Inneren des Buchstabens, aus dem Inneren der Tradition eben Wertvolles für die Menschheit herausentwickeln konnte. Und er stand in der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert eigentlich an einer Schwellenzeit, was wir heute besser sehen als Swedenborg das vielleicht sogar sehen konnte, jedenfalls besser als es die Zeitgenossen sehen konnte. Luther und die Reformation, die waren doch noch sehr stark dem Mittelalter verwandt. Die lutherische Orthodoxie war noch sehr stark dem Mittelalter verwandt. Und Swedenborg steht in einer Zeit, wo der Mensch sich nicht mehr damit abfindet, einfach nur alte Autoritäten zu zitieren. Und zu sagen, es steht bei Aristoteles, es steht bei Augustin, dem großen lateinischen Kirchenväter, und jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr groß diskutieren, wir müssen es eigentlich nur noch verstehen. Ich hatte schon gesagt, dass Descartes, ich denke, also bin ich, und der methodische Zweifel allmählich sozusagen neue Bahnen der Wissenschaft bahnen. Man schaut hin, man ist Empiriker oder man setzt die Vernunft ein. Kant wird sagen, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit besteht darin, dass man sich nicht traut, seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Wage deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist sozusagen das Motto der Aufklärung, schreibt Kant. Und der war ein Zeitgenosse Swedenborgs. Und Swedenborg steht an dieser Quelle. Er betrachtet die Bibel als ein edles Erz, als ein edles Gestein von hoher Autorität, das uns aus den ältesten Zeiten überliefert worden ist und das man nicht einfach dank kritischer Bibelbetrachtung, wie sie zu seiner Zeit langsam Mode wurde, beiseite legen soll. Da ist er ein sehr konservativer Geist, ein sehr bibeltreuer Geist, ein sehr pietistischer Geist. Ein sehr autoritätsgläubiger Geist, ein sehr lutherischer Geist, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Aber gleichzeitig will er diese biblischen Weisheiten und Wahrheiten aus diesem Gestein der Überlieferung herausschmelzen, um es einsehbar zu machen für den Menschen, der in seiner Vernunft erwacht ist und der nicht einfach nur Papst oder Bibel, dem papierenden Papst, gehorchen will, sondern der diese Wahrheiten als leuchtende, edle Wahrheiten erkennen will, die seiner Vernunft einleuchten. Und insofern ist Swedenborg ein Ausschmelzer aus diesem alten Überlieferungsgestein und damit macht er das Edelste der Überlieferung einem neuen Geist bewusst, der eben mit Verstand eintreten will in die Geheimnisse des Glaubens. Das ist ja dann später seine berühmte Vision, die auch hier im Bibliothekszimmer dargestellt ist, wo er in der geistigen Welt einen Tempel sieht und über diesem Tempel in der geistigen Welt sieht er etwas geheimnisvoll, die Worte Nunc licet, und er fragt sich, was bedeutet das Nunc licet? Naja, es bedeutet, nun ist es erlaubt, aber was ist erlaubt? Und während er näher schreitet, wird ihm gegeben, dass dies bedeutet, nunc licet, und das ist tragend für Swedenborg, nunc licet intellectualiter intrare in arcana fidei. Nun endlich ist es erlaubt, mit Verstand Intellektualiter, in die Geheimnisse des Glaubens einzutreten. Nicht wahr? Also dass man nicht mehr auf Autorität pocht, sondern dass der Mensch mündig wird, erwacht in seinem Geist und nun mit Bewusstsein, mit Verstand in die Geheimnisse des Glaubens einzutreten. Und Swedenborg ist diese Wasserscheide, diese Schwelle, wo sozusagen die alte Autorität aufgeschlossen wird und damit die Hoffnung verbunden wird, dass diese edlen Wahrheiten hinübergerettet werden können in eine neue Zeit, die sozusagen diese Dinge nur noch annimmt, wenn man sie wirklich verstehen kann. Und dieser Prozess ist dann nach Swedenborg weitergegangen und wir sehen, da wir auch den Jakob Lorber kennen, dass in den Schriften Jakob Lorbers der Bibelbezug schon nicht mehr so altertümlich ist wie bei Swedenborg. Swedenborg ist noch ein klassischer lutherischer Bibelausleger sozusagen, der auch mit den klassisch-theologischen Themen herumkämpft, mit der Trinitätslehre, mit der Rechtfertigungslehre Luthers, also klassisch-theologische Themen und noch mehrere dieser Art muss er sich abkämpfen. Und wir sehen, dass sozusagen die Aufschließung des Wortes, die bei Swedenborg noch sozusagen die Schwierigkeit eines vergeistigten Bergmannes bedeutet, dass dieser Durchbruch mit Swedenborg geschafft ist und sich jetzt mit mehr Leichtigkeit das Himmelsgold aus diesen alten Überlieferungen eigentlich darstellen lässt, wie wir das eben mit einer viel größeren Leichtigkeit in diesen Werken Jakob Lorbers sehen können. Und Swedenborg ist eigentlich der Bergmann, der zum Mystiker wurde und der diesen Durchbruch erstmal bewerkstelligen müsste.